Wir würden gern eine Vorlesungs- und eine Übungsstunde vertauschen, weil einmal der David nicht da ist und einmal ich nicht da bin. Und das bietet sich eher an, wenn man es einfach umtauscht, als wenn, wenn ich ihn vertrete und er mich. Und zwar, das wären folgende Daten. Also am Freitag, 10. Mai. Es wäre so heute in einer Woche eine Übung außer der Reihe und dafür wird man am Mittwoch, den 29. Mai, Vorlesung statt Übung machen. Also das heißt von, wie haben wir immer ganz normal, von 8.30 Uhr bis 10 und dann halt gleich weiter danach von 10.15 Uhr. Bis 11.45 Uhr. Ist es für euch auch okay oder gibt es da starke Einwände dagegen, gegen diesen Tausch? Man, eigentlich müsste es den meisten passen, denn ich nehme an, die meisten gehen auch in die Übung. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass die Übung immer relativ gut gefüllt ist. Und das ist auch der Grund, warum man eben heute das Übungsblatt kriegt, dass er sozusagen bis nächsten Freitag dann dieses Blatt bearbeiten könnt, wo das dann bereits beredet wird. Gut, ansonsten in der Vorlesung ist bereits eine Woche her, was wir begonnen haben zu besprechen, sind erzeugende Funktionale. Und die Idee, wenn euch erinnert, war, dass man das Pfadintegral nicht immer und immer wieder ausrechnet, sondern dass man das erzeugende Funktional in Pfadintegralform hinschreibt und dann halt, wenn man dieses erzeugende Funktional erstmal berechnet hat, alle Endpunktfunktionen und damit alle Vakuumerwartungswerte durch Ableitungen berechnen kann. Das ist halt häufig sehr, sehr zweckmäßig. Und später wenn man das Gleiche für die Störungstheorie tun, wenn man die erzeugenden Funktionale nicht komplett berechnen könne, dann wenn man es wieder auf erzeugende Funktionale der freien Theorie, also der quadratischen Theorie zurückführen. Und das ist eben ein sehr, sehr zweckmäßiges Hilfsmittel. Also die wesentlichen Dinge war erstmal die Definition. So ein erzeugendes Funktional sieht aus wie ein normales Pfadintegral. Ich muss über alle Wege integrieren, dann habe ich, je nachdem, ob ich im Euklidischen oder Minkowski-Raum arbeite, habe ich die Wirkung. Und was jetzt halt neu dazu kommt, das ist so ein Term, wo J von Tau und Y von Tau zusammen multipliziert wird, auch von Minus bis plus unendlich. Und das Ganze wird noch normiert. Das heißt, nochmal das Pfadintegral dividiert. Also dieses Ding muss man berechnen, und, oder so ist es definiert, das erzeugende Funktional. Und naja, die Konsequenz daraus, die wir uns überlegt haben, ist, dass, wenn ich es halt n mal ableite, und zwar nach diesen Funktionen J, wovon es abhängt. Man sagt da auch häufig Quellen oder Ströme dazu. Also D nach D, J von Tau 1 bis D, J von Tau N. Und ich glaube ja das letzte Mal, aber das spielt keine Rolle, das ist immer umgedreht, N als erstes geschrieben und 1 dann. Und wenn ich am Ende J gleich 0 setze, dann kann man halt zeigen, oder eigentlich sieht man es auch unmittelbar an dem Ausdruck, dass das nichts anderes ist als der Vakuumerwartungswert vom zeitgeordneten Produkt von diesen Endfeldoperatoren zu diesen entsprechenden Zeiten. Also im Prinzip, um das noch auf den Vakuumerwartungswert zurückzuführen, da braucht man eine andere Beziehung, wie wir das letzte Mal gemacht haben, die ich aber nicht mehr anschreiben will, nämlich, dass sich der Vakuumerwartungswert dadurch ergibt, dass ich halt im Pfadintegral gerade meine Observable reinschreibe. Also was ich halt brauche, ist sowas Ähnliches, Integral dy, und dann müssen halt diese x durch y ersetzt werden und da innen drin stehen e hoch minus die Wirkung und genauso, wie es hier steht, analog normiert. Und naja, das ist halt gerade der Grund, dass ich durch einfache Ableitung dann tatsächlich auf dieses physikalische Objekt komme. Okay, so viel zu diesen formalen Sachen. Jetzt haben wir dann probiert, das Ganze auszurechnen. Und ausrechnen kann man es halt dann, wenn die Theorie quadratisch ist, weil dann kann ich es auf Gauss-Integrale zurückführen, die ich eben analytisch lösen kann. Und deswegen war das nächste Kapitel 1.5.1 Systeme mit quadratischer Wirkung. Und also da haben wir mit einer 1D-Version begonnen und das Ganze dann auf eine ND-Version erweitert. Und was ich euch empfehlen würde, was sehr zweckmäßig ist, sich zu erinnern, weil wenn man sich daran erinnert, dann kann man im Prinzip für beliebige quadratische Theorien die Lösung oder das explizit berechnete erzeugende Funktional hinschreiben. Also Z von J, das ist jetzt eine n-dimensionale, aber endlich dimensionale Version. Da ist halt das entsprechende erzeugende Funktional, dann d hoch n y, e hoch minus 1/2 y, eine Matrix A, y plus j, y dividiert durch Integral d hoch n y, e hoch minus 1/2 y, a, y. Gut, und das haben wir berechnet, indem wir es diagonalisiert haben und dann auf Gauss-Integrale zurückgeführt haben, die man analytisch lösen kann. Und was wir halt gefunden haben, was rauskommt, ist gerade i hoch 1/2 j auch minus 1 j. Also das, würde ich sagen, ist eine der wichtigsten Ergebnisse, die wir das letzte Mal ausgerechnet haben. Und mit diesem Ergebnis, da kann man jetzt das Ganze für einen harmonischen Oszillator im Prinzip folgern, was das für ein erzeugendes Funktional sein muss. Zur Quantenmechanik, harmonischer Oszillator. Im Unterschied dazu sind es halt nicht N-Dimensionen, sondern unendlich viele Freiheitsgrade jetzt, weil ich jetzt also nicht mehr über eine endliche Menge von Y, sondern über eine ganze Funktion, also einen Pfad, integriere. Aber die Struktur, die bleibt eben unverändert bestehen. Was wir da dann ganz am Ende gemacht haben, wir haben erstmal unsere Wirkung in dieser Form geschrieben, dass man hat sowas wie ein 1/2 y, a, y, und das kann ich tun, indem ich einmal partiell integriere und eine Delta-Funktion einfüge, um ein zweites Integral zu kriegen. Also ich schreibe es gerade mal hin. Also 1/2 Integral d tau, Integral d tau 1, Integral d tau 2, dann y von tau 1, a von tau 1, tau 2, y von tau 2. Also dieser Ausdruck ist gerade die kontinuierliche Version von dem, was halt da oben steht. Also anstelle von der Summe habe ich jetzt Integrale. Naja, und dass das halt ein harmonischer Oszillator ist, muss ich für dieses a folgendes wählen, nämlich d tau 1 minus tau 2 m, dann die doppelte Ableitung plus Omega Quadrat. Also da könnt ihr euch leicht überzeugen, eine Integration geht mit der Delta-Funktion sofort weg, und wenn man halt einmal partiell integriert, dann habt ihr genau das, was ihr von einem harmonischen Oszillator als Wirkung kennt. Gut, und ja, wenn ich mich erstmal also das überlegt habe, dann kann ich halt unmittelbar das entsprechende Z für einen harmonischen Oszillator hinschreiben. Also das folgt jetzt aus diesem Prototyp, den wir da oben berechnet haben, nämlich z von j ist halt dann mehr oder weniger fast abgeschrieben, was halt da auf der rechten Seite steht. Jetzt auch im Kontinuum statt in einer diskreten oder endlichen Menge von Dimensionen. Integral d tau 1, Integral d tau 2, j von tau 1 auch minus 1 von tau 1, tau 2, j von tau 2. Gut, also auch 1 zu 1 von da oben übernommen. Naja, die Schwierigkeit, und da waren wir jetzt gerade stehen geblieben, ist auch minus 1 zu berechnen. Also wie kann ich diesen Operator hier invertieren? Das ist das, was wir jetzt heute machen und wo wir jetzt weitermachen werden. Berechnung des erzeugenden Funktionals des harmonischen Oszillators. Und naja, die erste Bemerkung mal gesucht, das auch minus 1 ist Lösung von folgender Gleichung, nämlich, wenn ihr so wollt, eine Matrixmultiplikation von A mit auch minus 1, was halt am Ende dann eine Identität geben muss. Nur wenn ihr über Operatoren und über Matrizen nachdenkt, ist die Identität eine Delta-Funktion in den Argumenten, und naja, die Matrixmultiplikation, die wird halt in Indexform hier geschrieben und die Summe muss durch ein Integral ersetzt werden. Also das kann ich schreiben als tau 1, tau 2 hier und tau 2, tau 3 hier. Also das ist offensichtlich die kontinuierliche Version von Matrix mal Inversis ist die Identität. Naja, und diese Gleichung, die müssen wir jetzt halt nach a hoch minus 1 auflösen. Und zu dem Zweck setzen wir das Ganze jetzt halt also ein, was wir für A uns da überlegt haben. Und einsetzen von einem Stern. Wenn man das tut, dann kann man erstmal die Integration wegmachen, denn in Stern steht da drüben eine Delta-Funktion, und was halt übrig bleibt, ist dann m minus d Quadrat nach d tau 1 Quadrat plus Omega Quadrat tau minus 1 tau 1 tau 3 ist Delta von tau 1 tau 3. Gut, was haben jetzt noch Probleme bereitet? Also idealerweise würde ich halt das gern durchdividieren und auf die andere Seite bringen, um nach auch minus 1 aufzulösen. Aber das ist halt nicht so einfach, weil das ist nicht eine Zahl, sondern ein Operator, also die doppelte Ableitung. Und diese doppelte Ableitung kann man aber relativ schön zu einer Zahl machen, indem man in den Fourier-Raum geht oder eine Fourier-Transformation von dieser ganzen Gleichung tut. Denn, ja, ich denke, das habt ihr schon öfter gesehen, im Fourier-Raum ist halt eine Ableitung einfach nur ein Impuls, und das kann ich dann durchdividieren. Also mit anderen Worten, wir machen die Fourier-Transformation in dieser Form, dass wir die ganze Gleichung mit Integral d tau 1 e hoch plus i nü tau 1 durchmultiplizieren oder Fourier transformieren, sowohl die rechte wie auch die linke Seite. Und was wir dann für ein Ergebnis kriegen, schreibe es vielleicht gerade erstmal an, das ist m nü Quadrat plus Omega Quadrat Integral d tau 1 e hoch plus i nü tau 1 auch minus 1 tau 1 tau 3 gleich I hoch plus I nie tau 3. Gut, also fangen wir vielleicht mit der rechten Seite an. Die ist offensichtlich, kommt die raus, denn wenn ich halt eine Delta-Funktion in dieser Form integriere, ist klar, dass nur tau 1 durch tau 3 ersetzt wird und die E-Funktion stehen bleibt. Auf der linken Seite ist es ein bisschen komplizierter, also an dem Teil, wo einfach nur Omega Quadrat steht, da geht natürlich die Integration durch, also Omega Quadrat kann ich vor das Integral ziehen. Da muss ich auch Nü Quadrat schreiben. Ja. Hier ist ein bisschen mehr passiert, also erstmal steht das Integral davor, aber was ich eigentlich möchte, oder das Einzige, was mir was bringt, ist, wenn diese Ableitung nicht auf das A hoch minus 1 wirkt, sondern wenn es auf die E-Funktion wirkt. Denn dann wird halt die Ableitung in Anführungszeichen zum Impuls oder in unserem Fall die Zeitableitung zu dieser Frequenz nü. Naja, und wie kann ich das schaffen? Indem ich halt, nachdem ich das Integral davor geschrieben habe, eine partielle Integration wieder mache. Und zwar zweimal. Also ich muss halt dieses d tau 1 rüberschaufeln vom A hoch minus 1 auf den anderen Teil des Integranten, nämlich auf die E-Funktion. Und dann ist klar, dass die Ableitung nach tau 1 mir gerade ein I nü liefert und I nü Quadrat ist halt dieses nü Quadrat, was ihr da hier seht. Das Letzte, was man sich beim partiellen Integrieren natürlich noch überlegen muss und sicherstellen, dass die Oberflächentherme wegfallen, denn zusätzlich zum Rüberschaufeln kriege ich halt immer noch so Randterme. Aber diese Randterme, da wollen wir sehen, dass die wegfallen. Damit es gilt, müssen wir Folgendes fordern, oder es ist erfüllt, wenn Folgendes gilt, nämlich wenn A hoch minus 1 von plus oder minus unendlich, das sind gerade diese Randterme, wenn halt das erste Zeitargument gerade bei plus oder minus unendlich ausgewertet wird, wenn das gerade 0 ist. Und wir werden sehen dann in 5 Minuten oder was. Also erstmal damit verschwinden. Oberflächentherme. Und diese Forderung, die ist konsistent mit späterem Ergebnis. Also mit anderen Worten, wenn wir das fordern und am Ende in A hoch minus 1 rausbringen, wo halt nicht bei plus oder minus unendlich 0 ist, dann hätten wir ein Problem. Aber wenn wir das jetzt mal von Moment annehmen und am Ende sehen, dass unser Endergebnis gerade das macht, dann haben wir kein Problem, sondern ist alles am Ende wieder in Ordnung. Gut, also jetzt solltet ihr sehen, dass wir eigentlich ziemlich viel erreicht haben, nämlich das, was ursprünglich der zu invertierende Differentialoperator war, ist jetzt halt nur noch eine Zahl, die kann ich problemlos durchdividieren. Und ja, was ich auch noch machen will, ist eine Benennung einführen, denn was hier steht, ist nichts anderes wie die Fourier-Transformation von A hoch minus 1 in Bezug auf tau 1. Und das nennen wir halt A-Schlange, wie es auch häufig üblich ist. Und das hängt dann halt im ersten Argument von nü ab, von der Fourier-transformierten Koordinate, und im zweiten von tau 3. Also, das ist eine Definition. Gut, also jetzt kann ich es auflösen. Diesem A Schlange auf minus 1 und dann kriege ich offenbar Folgendes. Das ist I hoch plus I nü tau 3 dividiert durch m nü Quadrat plus Omega Quadrat. Gut, und jetzt muss ich es halt wieder Fourier rücktransformieren, um zum eigentlichen A hoch minus 1 zu kommen. Und auch minus 1 und tau 1, tau 3. Wir müssen die passende Rücktransformation nehmen, also minus im Exponenten. Und nachdem hier Chi-Konstante steht, muss 1 durch 2 Pi in der Rücktransformation sein, dass es tatsächlich zueinander passt. Dann integriere ich über nü dieses Mal, habe I hoch minus I nü tau 1 a hoch minus 1 Schlange von nü tau 3. Gut, und das kann ich jetzt halt einsetzen und dann habe ich am Ende zu berechnen 1 durch 2 Pm Integral d nü e hoch minus i nü tau 1 minus tau 3 dividiert durch nü Quadrat plus Omega Quadrat. Gut, und dieses Integral, das ist ein typischer Kandidat für was ihr in der ersten Übung wiederholt oder trainiert habt, nämlich den Residuensatz. Und um diesen Residuensatz halt anzuwenden, ist es immer zweckmäßig, dass man sich erstmal ein Bild hinmalt. Also das ist die Mü-Ebene, der Realteil und der Imaginärteil. Naja, und dieses Ding, das hat offenbar Pole auf der imaginären Achse. Denn Mü-Quadrat plus Omega-Quadrat, das kann ich schreiben als Mü plus I-Omega mal Mü minus I Omega. Und dann ist klar, wo die Polstellen sind, nämlich bei μ gleich minus I Omega und bei μ gleich plus I Omega. Also in dem Bild mit anderen Worten hier. Und ja, radikal zweite Farbe. Das hier ist der Integrationsweg und der Residuensatz. In Worten ausgedrückt heißt er halt, dass ein geschlossenes Integral entweder 0 ist, wenn keine Pole in der Kontur liegen, oder aber die Summe der Polstellen ausmacht. Und warum der halt hilfreich ist, also warum ich da ohne zu rechnen weiterkomme, ist, dass je nachdem, wie jetzt die Zeitdifferenz ist, das wir mal gleich sehen, ist halt so ein schließender Integrationskontur im Minus- oder im Plus-Unendlichen hat keinen Beitrag. Und naja, dann ist klar, dass halt das eigentliche Integral, nämlich das Integral über die reelle Achse, gerade halt entweder der Pol oder der Pol im Residuensatz ist, weil halt der entsprechende Bogen da oben rum wegfällt. Also bei Tau 1 minus Tau 3 größer 0 muss ich Kontur unten schließen. Also das müsste man daran sehen, also wenn das erste Beispiel das größer 0 ist und ich tauche ins Minus Imaginäre ab, dann habe ich also ich habe minus I stehen und was negativ Imaginäres ist auch irgendwas minus I mal eine positive Zahl und minus mal minus gibt plus, aber I Quadrat gibt ein Minus. Also das heißt, wenn ich nach unten gehe, dann habe ich was unendlich stark exponentiell unterdrücktes, wenn ich diesen Kreisbogen hier ablaufe. Und naja, gerade umgekehrt bei Tau 3 minus Tau 1 größer 0, dann muss ich halt oben rumgehen. Gut, und also damit folgt, dass man auch minus 1 von Tau 1, Tau 3 folgender Ausdruck ist, nämlich also 1 durch 2 Pi m, das ist der Vorfaktor. Jetzt muss ich die Fallunterscheidung machen und die Fallunterscheidung mache ich durch eine Theta-Funktion, Theta von Tau 1 minus Tau 3. Das ist unser erster Fall. Der Residuensatz, der gibt immer ein 2 Pi, wenn er also laut rechter Handregel richtig rum orientiert ist, oder halt ein minus 2 Pi, wenn er verkehrt rum orientiert ist. Unser erster Fall, der ist gerade entgegengesetzt der rechten Handregel, also kriege ich minus 2 Pi als Vorfaktor rein. Und naja, was ich jetzt tun muss, den Pol, der lautet minus I Omega, den muss ich jetzt halt in den Rest einsetzen. Also das heißt, ich kriege hier unten im Nenner ein minus 2 I Omega, einmal minus I Omega von hier, einmal setze ich den Pol hier nochmal ein und im Exponenten, da kriege ich halt, oder muss ich auch diesen Pol da oben einsetzen, und was dann halt folgt, ist E hoch minus Omega Tau 1 minus Tau 3. Gut, und dann gibt es einen zweiten Fall, der ziemlich analog halt aussieht. Tau 3 minus Tau 1 in der Theta-Funktion. Das mal laufen wir richtig rum. Plus 2 Pi. Hier haben wir auch 2 I Omega dann stehen. Und oben mal E hoch minus Omega Tau 3 minus Tau 1. Gut, und wenn wir jetzt, nachdem wir beide Fälle betrachtet haben, genau hinschaut, kann man das recht elegant zusammenfassen, denn es ist fast identisch bis auf die Tatsache, dass Tau 1 und Tau 3 jeweils vertauscht sind, wobei dieser Fall halt bedeutet, dass Tau 1 größer Tau 3 ist und hier Tau 3 größer Tau 1 ist. Mit anderen Worten, was halt im Exponenten stehen muss, ist der Betrag von Tau 1 minus Tau 3. Also ist das Endergebnis E hoch minus Omega Betrag Tau 1 minus Tau 3 dividiert durch 2 m Omega. Also das war nochmal sehr ausführlich und umfangreich. Die Berechnung von, man könnte sagen, einem Propagator in der Feldtheorie funktioniert es genauso. Wichtig ist, dass er halt hier diesen Residuensatz beherrscht und auch diese Operationen, die im Prinzip einer Matrixmultiplikation entsprechen, im Kontinuum ausführen könnt. Ein zweiter Grund, warum ich es jetzt nochmal so ausführlich gemacht habe, ist, dass man später insbesondere an diesem Bild, also was man heute gegen Ende der Stunde nochmal explizit diskutieren werden, was die Verbindung zwischen diesen Minkowski und diesen euklidischen Pfadintegralen ist, insbesondere was für das Minkowski-Pfadintegral, wie das überhaupt mathematisch rigoros zu verstehen ist. Also hier haben wir keine Probleme, hier ist alles wohl verhalten, weil wir im euklidischen sind, aber ja, später, wenn wir diese Rechnung wiederholen, oder ich werde zumindest andeuten, wo sie gleich und wo sie verschieden ist, und diese Skizze mit den Polen, wie sich die verschieben, die werden wir uns dann genauer anschauen. Und da denke ich, werde dann das erste Mal wirklich gut auch verstehen, was wir im letzten Semester immer gemacht haben, nämlich dieses Plus oder Minus I Epsilon haben wir damals in den Nenner reingeschrieben und halt gesagt, das muss so sein. Aber jetzt über diese Dinge dann in einer halben Stunde werde ich wirklich sehen, wo eigentlich diese Sache herkommt. Und ich schreibe eine Sache hier noch dazu, weil wir dann zum Unterabschnitt wieder fertig haben. Also das Endergebnis erzeugen das funktional harmonische Oszillator ist damit Z von J gleich E hoch 1 durch 4 m Omega Integral d tau 1 Integral d tau 2 j von tau 1 e hoch minus Omega tau 1 minus tau 2 Betrag j von tau 2. Also da ist nicht mehr viel passiert, es hat einfach dieses Ergebnis für auch minus 1 jetzt eingesetzt in da oben in der untersten Zeile steht es. Gut, und mein Grad von harmonischen Oszillator haben wir jetzt im Prinzip die komplette Quantentheorie gelöst. Also jeden Vakuum-Erwartungswert von Feldoperatoren könnt ihr jetzt ganz leicht ausrechnen, indem ihr dieses Z, was jetzt an der Tafel steht und was kein Pfadintegral oder irgendwas Kompliziertes mehr enthält, indem ihr deshalb geeignet und hinreichend oft nach diesen Js ableitet. Also wenn dann nachher wahrscheinlich noch ein oder andere Beispiel tun, aber das ist wirklich jetzt ein ganz einfacher Ausdruck und alles Physikalische kriegt man durch pures Ableiten. Also das ist der Gewinn dieser länglichen Rechnung, die wir das letzte Mal begonnen haben und jetzt dann zu Ende gebracht haben. Okay, also jetzt kommt ein sehr technisches Kapitel, was eigentlich wenig direkte Physik enthält, sondern wirklich nochmal versucht, diese Mathematik von diesem Minkowski-Pfadintegral euch wirklich näher zu bringen, damit ihr versteht, wie eigentlich dieser Limes, das letzte Mal hatten wir immer dann Limes bei dieser Wick-Rotation Alpha gegen 0 plus geschrieben, wie der zu verstehen ist und wie das zum Beispiel mit dieser Berechnung dieses erzeugenden Funktionals zu tun hat. Also deswegen jetzt eine analoge Rechnung oder Skizze zumindest erzeugendes Funktional reelle Zeit. Also zur Erinnerung, reelle und imaginäre Zeit sind Spezialfälle der sogenannten Wick-Rotation, bei der man halt die Zeitachse t irgendwo ins Komplexe legt und also einen Winkel Alpha ins Komplexe legt und durch tau parametrisiert. Also tau ist reell und also reelle Zeit würde demnach bedeuten, dass man den Limes Alpha gegen 0 plus anschaut. Gut, jetzt machen wir gewisse Verallgemeinerungen. Obigen Rechnungen kann es leider die Gleichungen nur noch teilweise anzeigen, weil es schon wieder zur Hälfte wegwischt ist. Also auf beliebige Alpha. Das heißt, für bisher, wenn ihr euch erinnert, bei den erzeugenden Funktionalen hat man die euklidische Zeit gewählt und bei der euklidischen Zeit, das entspricht gerade also für Alpha gleich Pi halbe, da muss sich das Ganze, was wir jetzt machen, auf das, was wir an der Tafel stehen hatten, reduzieren. Das heißt für Alpha gleich Pi halbe. Gleiche Ergebnisse wie oben und für Alpha gegen 0 plus gegen die Minkowski-Versionen. Gut, vieles sieht sehr ähnlich aus, also im Erzeugen funktional selber, da tut sich erstmal wenig. Man hat das ZJ im Prinzip fast genauso definiert. Integral dy e hoch is von y plus i Integral minus unendlich bis plus unendlich e tau j von tau, j von t, y von t, dividiert durch Integral dy e hoch is von y. Also die einzigen Unterschiede sind, dass hier zum Beispiel ein i statt ein Minus steht und statt ein Plus, glaube ich, steht hier auch ein extra Faktor i. Das heißt, unsere Verallgemeinerung muss auch zumindest für Alpha gleich Pi halbe irgendwelche i-Faktoren enthalten, um das Ganze wieder zu korrigieren. Und die stehen jetzt gerade in der Wirkung eben drin, also die Wirkung s von y, das ist Integral dt von t1 bis t2 m halbe, dann d nach dt von y von t zum Quadrat minus v von y von t. Also das sieht auch wie gewohnt aus, nur ihr müsst jetzt in Erinnerung rufen, dass diese Zeit t, wie ich es da oben angeschrieben habe, im Allgemeinen eine komplexe Zahl ist. Das heißt, wenn wir das Ganze in reelles Integral schreiben wollen über tau, dann passiert Folgendes, und jetzt sollte das erste Mal dieser feine Unterschied eben deutlich werden und wie er sich auf den Euklidischen Spezialfall reduziert. Also ich integriere jetzt über tau von tau 1 bis tau 2 dt und dtau stehen mit diesem e hoch i Alpha Faktor in Beziehung. Also kommt er jetzt rein, wenn ich die Integrationsvariable transformiere. Das ist aber nicht alles. Also ich bekomme auch bei der Zeitableitung natürlich einen ähnlichen Faktor. Wenn ich nach tau ableite anstelle von nach t, das ist i hoch 2i Alpha m halbe d nach d tau y von tau minus v von y von tau. Und ja, das, was noch fehlt, das ist dieser letzte Term da hinten. Was mit dem passiert? Integral von t1 bis t2 dt j von t y von t ist damit e hoch minus i alpha Integral tau 1 bis tau 2 d tau j von tau y von tau. Gut, also mein nochmal, was jetzt hier gemacht worden ist, ist im Prinzip eine allgemeinere Definition hingeschrieben, und zwar in einer Art und Weise, dass halt in diesen beiden Limites, Alpha gegen Pi halbe und Alpha gegen 0 plus, sich diese verallgemeinerten Ausdrücke gerade auf diese Ausdrücke reduzieren, die wir entweder bereits berechnet haben für das Euklidische Pfadintegral oder aber die halt eine sinnvolle Definition des erzeugenden Funktionals fürs Minkowski-Pfadintegral sind. Sinnvoll in dem Sinn, dass halt wie hoch I mal die Wirkung steht, im Zähler und im Nenner, und dass ich halt offensichtlich auch durch Ableiten nach J entsprechende Minkowski-Endpunktfunktionen kriegen kann. Gut, dann also eine weitere Verallgemeinerung, und das ist jetzt die letzte Gleichung, die ich heute in der Wiederholung hingeschrieben hatte. Das erzeugende Funktional Z von J, nachdem ich diese Gauss-Integrale ausgeführt habe, das ist halt dann E hoch I, E hoch minus I Alpha, halbe Integral d tau 1, Integral d tau 2, J von tau 1 auf minus 1 von tau 1, tau 2, J von tau 2. Also auch nicht übermäßig viel passiert. Was halt reingekommen ist, ist dieser zusätzliche Faktor E hoch minus I Alpha, wenn er halt, naja, dieses Ding nimmt und quadratisch ausintegriert oder diesen Prototyp, den ich jetzt in der Wiederholung wichtig eingekringelt habe, anwendet. Dann kriegt er gerade diese Alpha-Abhängigkeit. Gut, und dieses Bar von Tau 1, Tau 2, zumindest im Fall vom harmonischen Oszillator, das hat auch eine gewisse Abhängigkeit, Tau 1 minus Tau 2 M E hoch plus 2 I Alpha D Quadrat nach D Tau Quadrat, also wegen der Tau-Ableitung kommt halt wieder so ein Faktor rein, plus Omega Quadrat. Gut, und jetzt kommen wir endlich zu Gleichungen, die bereits an der Tafel stehen. Und zwar nennen wir das hier die Gleichung A. Also die Gleichung A, die wir dann im allgemeinen Fall zur M hoch plus das ist eine andere Farbe, dann können wir das wirklich schön reinschreiben. Ich befürchte, wenn ich es jetzt in weiß mache, dann kennt sich kein Mensch mehr aus, was neu ist und was alt ist. Deswegen schreibe ich es auch, wenn es ein bisschen umfangreich ist, jetzt dort nochmal an die Tafel. Also E hoch plus 2 I Alpha D Quadrat nach D Tau 1 Quadrat plus Omega auf minus 1 Tau 1, Tau 3 gleich Delta Tau 1 minus Tau 3. Dann ist ja als nächsten Zwischenschritt ja, dann folgendes, A hoch minus 1 von Tau 1, Tau 3, 1 durch 2 Pi, M Integral, D nö, D hoch minus I, nö, Tau 1 minus Tau 3, minus E hoch plus 2 I Alpha I Quadrat plus Omega Quadrat. Gut, also nochmal diese Dinge, wo ich angeschrieben habe, das ist wirklich nichts Tiefsinniges. Also wenn er halt mit dieser sinnvollen verallgemeinerten Definition jetzt die gleichen Rechenoperationen ausführt, wie wir es ausführlich vor 20 Minuten gemacht haben, dann entstehen gerade diese Gleichungen mit diesen zusätzlichen E hoch I-Alpha-Faktoren. Interessant wird es eigentlich gerade jetzt an dieser Stelle. Und zwar wird es deswegen interessant, weil wir jetzt halt wieder an dem Punkt sind, wo wir den Residuensatz anwenden müssen. Und der Residuensatz, naja, der basiert halt darauf, dass ich irgendwie gucke, wo liegt meine Integrationslinie, wie kann ich die schließen und wo sind die Pole. Und ganz offensichtlich macht dieser Faktor E hoch plus 2i Alpha da unten entscheidend was aus, wo meine Pole liegen. Denn das ist ja gerade das hier, was die Pole ausmacht. Also ob dann Plus oder Minus oder was steht, macht natürlich einen gewaltigen Unterschied. Und schreiben wir das nochmal etwas besser, zieht in einer Zeile um. Also ich ziehe jetzt ein Minuszeichen raus, diesen Faktor ziehe ich raus, e und minus 2 i Alpha durch 2 Pi m Integral d nü e hoch i nü 1 minus tau 3 dividiert durch nü plus e hoch minus i Alpha Omega nü minus e hoch minus i Alpha Omega. Gut, und also jetzt malen wir wieder dasselbe Bild hin, und zwar die Mühebene im Realteil und im Imaginärteil. Und jetzt schauen wir, wo sind die Pole dieses Ausdrucks und wie verhalten sich die in Abhängigkeit von Alpha. Naja, und was wir finden, sind halt wieder die gleichen Pole im Fall von Alpha gleich Pi halbe. Denn für Alpha gleich Pi halbe muss der Ausdruck exakt im unteren Ausdruck sein. Ich glaube, das sieht man auch unmittelbar. E hoch I Pi halbe, das ist gerade eine imaginäre Einheit, also ein I. Und das war exakt diese Zerlegung des Nenners, die wir da unten schon gemacht haben. Wenn wir jetzt aber Alpha gegen 0 plus schicken, naja, was passiert dann? Dann verschwinden diese Faktoren und dann habe ich die Pole gerade auf der reellen Achse bei Minus Omega und bei Plus Omega. Gut, und jetzt kann ich natürlich auch jeden Wert dazwischen mir angucken und sehen, wie sich diese Pole irgendwie verschieben. Und wenn ich halt Alpha anpasse oder von Pi halbe auf 0 plus runterdrehe, dann wandern die halt gerade entgegen dem Uhrzeigersinn, wo man sich leicht überlegen kann. Also das hier ist Alpha gegen 0 plus. Und hier auch Alpha gegen 0 plus. Und wenn ich irgendeinen krummen Wert, was eigentlich nicht üblich ist, das man anschaut, nehme, dann wird es halt irgendwo mittendrin auf diesem Kreis da liegen. Na und jetzt, und das war mit einer der Motivationen, bevor wir dieses technische Zeug jetzt da gestartet haben vor 20 Minuten, wenn er jetzt dran denkt, die Integrationslinie, die liegt genau auf der reellen Achse. Und wenn jetzt halt der Limes, wie man immer bilden, Alpha gegen 0 plus gebildet wird, heißt das, der Pol rutscht runter, aber er wird die Achse nie erreichen. Also das heißt, er liegt beliebig nah dran, aber immer oberhalb der Achse. Das heißt, hier habe ich keine andere Wahl, wenn dieser Limes sinnvoll interpretiert werden soll, als unten am Pol vorbeizurutschen und hier müssen wir oben am Pol vorbeirutschen. Und das war genau das, was im letzten Semester, was ich euch da halt gesagt habe, dass man so ein Epsilon oder was im Propagator dazu addiert und die Integrationskontur einmal drüber und einmal drunter laufen lässt. Wobei damals, soweit ich mich entsinne, habe ich euch kein gutes Argument geliefert, sondern gesagt, das ist halt so, damit es sinnvoll ist und das auf mehr oder weniger die heutige Stunde verschoben. Aber hier, denke ich, ist jetzt einsichtig durch so eine Serie von Theorien mit beliebigen Winkel Alpha, entsteht halt die physikalische, also die Minkowski-Theorie in Limes 0 plus, und da habe ich offenbar nur eine einzige sinnvolle Möglichkeit, den Integrationspfad zu legen. Gut, wenn er also das tut, dann naja, kommt halt so eine ähnliche Fallunterscheidung wieder unten raus, auch wieder irgendwelche Alpha-Faktoren und was am Ende dann das Ergebnis ist, ist i mal e hoch minus i Alpha e hoch minus i e hoch minus i Alpha Omega tau 1 minus tau 3 dividiert durch 2 m Omega. Das Endergebnis für beliebiges Alpha für unser Erzeugnis ist funktional. Das ist Quadrat I hoch minus 2i Alpha durch 4 m Omega Integral d tau 1 Integral d tau 2 Log von tau 1 I hoch minus i Alpha Omega Tau 1 minus Tau 2 zum Betrag J von Tau 2. Mein letzter Check ist jetzt nochmal, ob alles sinnvoll ist mit diesen E-Faktoren, ob für Alpha gleich Pi halbe dieser Ausdruck dem wird, was da unten steht. Und ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Also versuchen wir es doch gerade mal. Wenn Alpha gleich Pi halbe ist, dann haben wir hier ein I hoch minus Pi, was ein extra Minuszeichen gibt. Also haben wir plus 1 durch 4 m Omega. Das scheint hier offenbar zu stimmen. Und irgendwie im Exponenten bei Pi halbe kriegt man ein extra minus I und minus I mal minus I gibt ein Minuszeichen. Und das finden wir hier unten auch. Also das heißt, das, was wir jetzt allgemein gemacht haben, das enthält offenbar unser vorheriges. Und naja, das Neue, was wir damals halt noch nicht konnten, vor ein paar Minuten, ist jetzt die Minkowski-Version. Also für reelle physikalische Zeit. Und naja, das kann ich halt insofern ablesen, indem ich jetzt Alpha gegen 0 plus oder gegen 0 schicke, da ist nichts Kritisches dabei jetzt mehr bei dem Ausdruck. Und dann habe ich Z von J stehen, ist E hoch minus 1 durch 4 m Omega Integral dt1 Integral dt2 J von t1 E hoch minus I Omega T1 minus T2 J von T2. Wenn man in Quantenfeldtheorie-Bücher reinschaut, wahrscheinlich habt ihr das schon öfter gelesen, weil er ja jetzt schon einige Zeit diese Dinge betreibt, da findet man häufig, dass Minkowski und Euklid, wie ich es ganz oben hingeschrieben habe, verbunden ist T gleich E hoch I Alpha Tau. Und irgendwo werden dann in allen Ausdrücken die T's durch I Tau oder so weiter ersetzt. Ich meine, das ist, kommt zwar meistens das Richtige hier raus, aber meines Erachtens ist die Aussage falsch. Ich meine, das Einzige, was halt diese Wick-Rotation aussagt, ist, dass die Zeitachse, in der die Theorie definiert ist, so transformiert werden muss. Aber im Prinzip müsste da auch, wenn es sehr mühselig ist, so wie wir es jetzt halt gemacht haben, durch diese Rechnungen durchgehen, für beliebigen verdrehten Winkel der Zeitachse eure Rechnungen machen und am Ende halt den Alpha einmal nach Pi halbe und einmal nach Null schicken. Und dann habt ihr zwei Versionen und das eine ist das Euklidische und das eine ist das Minkowski. Also so wie es immer dargestellt wird, ich habe das als Student oder wie ich damit angefangen habe, nie wirklich kapiert, was das eigentlich sein soll. T geht über in I Tau oder so. Ich denke, mittlerweile habe ich es zumindest halbwegs für diese Dinge kapiert, wo man wirklich alles analytisch ausrechnen kann. Und ich denke, so einfach, wie es da immer dargestellt wird, was nicht, ist es in Wahrheit nicht. Und deswegen habe ich auch versucht, das wirklich mal sehr ausführlich zu machen, in der Hoffnung, dass es euch, falls ihr an diesen Subtilitäten mehr interessiert seid, auch ein bisschen klarer wird oder dass ihr zumindest die Chance habt, das einmal sauber nachzurechnen für euch. Gut, so viel zu diesen technischen Aspekten. Jetzt ganz am Ende von unserem ersten großen Abschnitt, nämlich der Quantenmechanik, möchte ich noch ein Beispiel machen, wie man dieses erzeugende Funktional, was da unten steht, dann tatsächlich ausnutzen kann, um physikalische Observablen zu berechnen. Letzter Punkt, physikalische Anwendung. Und zwar konkretes Beispiel Berechnung der Energiedifferenz von Grund und erstem angeregten Zustand. Also das, was jetzt ein bisschen wie eine Trivialität oder sehr spezielle Observable aussieht, nämlich die Differenz von Grund- und erstem angeregten Zustand, das hat in der Quantenfeldtheorie eine sehr tiefe Bedeutung. Denn der Grundzustand in der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum und der erste angeregte Zustand, zumindest in einem Sektor mit gewissen Quantenzahlen, das ist die Masse von einem speziellen Hadron. Also wenn er als ersten angeregten Zustand den Sektor anguckt, wo zum Beispiel Spin halb ist und Parität plus, dann ist gerade diese Energiedifferenz in der Quantenchromodynamik wäre die Masse des Protons. Also das heißt, das, was man exemplarisch jetzt in der Quantenmechanik machen, diese Technik, die verwendet man dann später zur Berechnung der Hadronmassen in der QCD. Gut, und also das, was ich gerade schon ein bisschen mit Sektor angedeutet habe, also Spin halb und Parität plus, das betrifft jetzt meine Vorbemerkung, also in der Quantenmechanik habe ich keinen Spin, aber ich habe zumindest auch eine Parität, zumindest für manche Potenziale wie einen harmonischen Oszillator. Also Parität ist eine Symmetrie des harmonischen Oszillators, weil das Potential halt spiegelsymmetrisch ist und die kinetische Energie auch. Also formal geschrieben, weil der Hamilton-Operator und der Paritätsoperator, weil die vertauschen. Naja, und wann immer ihr zwei Operatoren habt, die vertauschen, oder einen Operator, der mit dem Hamilton-Operator vertauscht, dann wisst ihr auch aus der Quantenmechanik, dass ihr eure Eigenzustände des Hamilton-Operators gleichzeitig auch klassifizieren könnt nach Quantenzahlen dieses zweiten Operators, also nach Quantenzahlen der Parität. Also Energie, Eigenzustände können nach Parität, also entweder E gleich plus oder E gleich minus, klassifiziert werden. Gut, dann noch eine zweite Vorbemerkung, die wir brauchen, um diese Energiedifferenz zu extrahieren. Das ist eine Berechnung von einer speziellen Form von Matrixelementen. Die Zustände J und K seien Energie, Eigenzustände mit gleicher Parität, also egal ob jetzt Plus oder Minus. Und dann, wenn das der Fall ist, gilt Folgendes. Also J, X, K, dieses Matrixelement, wo halt zwischen beiden Zuständen der Operator X steht, das kann ich schreiben als minus J Parität X Parität K. Also ich habe jetzt nichts anderes verwendet, als dass der gespiegelte X-Operator halt gerade das negative X ist. Gut, wenn ich jetzt aber die Parität anwende, die kann ich ja auch auf die Zustände draufziehen. Und egal, ob jetzt K und J Parität plus haben oder K und J Parität minus haben, in jedem Fall gibt es halt ein Plusquadrat oder ein Minusquadrat, was dem Ganzen nichts tut. Und dann habe ich damit wieder stehen ein J X K, aber dieses Mal halt mit einem Minuszeichen davor. Naja, und wenn eine Größe minus sich selber ist, dann ist halt offenbar J X K gerade 0. Und das werden wir am Folgenden benötigen. Gut, jetzt schauen wir uns die Zweipunktfunktion an. Und zwar aus dem Grund, dass ja die Zweipunktfunktion im Rahmen meines Pfadintegralformalismus, insbesondere mit diesem erzeugenden Funktional, dann leicht berechnen kann, nämlich indem ich es einfach ableite. Und ja, bevor wir das aber tun, wollen wir sie formal umformen. Also erstmal schreibe ich es hin. Die Zweipunktfunktion sieht aus x von tau, x von 0 Omega. Und naja, jetzt kann ich diesen Operator da bezüglich tau verschieben. Ich arbeite wieder im Euklidischen, also es ist der Zeitentwickler. Und plus e hoch h tau x von 0 e hoch minus h tau x von 0 Omega. Gut, jetzt schiebe ich eine 1 in Form von Energieeigenzuständen ein. Dann wird das Ganze zur Summe über j Omega x j zum Quadrat e hoch minus ej minus e Omega mal tau. Also ihr könnt hier auch x von 0 schreiben, aber nachdem die Theorie translationsinvariant in der Zeit ist, ist es gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt ich dieses x hier auswerte. Und naja, was halt passiert ist, dass ich den Hamilton-Operator hier durchziehe und mein h wird dann halt zu i Omega, also zur Grundzustandsenergie, und hier irgendwo in die Mitte füge ich halt dieses Summe über j ein, und dann kann ich halt auch hier den Hamilton-Operator durchziehen und das Ganze, das wird dann sondern ej. Also das erklärt diese Gleichung da unten. Gut, jetzt eine wichtige Bemerkung zu dieser Summe. Also schreibe ich hier vielleicht j gleich 0 bis unendlich, um das ein bisschen expliziter zu machen. Das ist ein wichtiges Argument, deswegen schreibe ich es in Worten aus. Da Omega xj gleich 0 ist, falls j die gleiche Parität wie Omega besitzt. Also wir wissen von der, vom Schrödinger-Formalismus, dass der Grundzustand im harmonischen Oszillator Parität plus hat, aber im Prinzip ist es gleichgültig. Also wir wissen halt, dass alle Js, die dieselbe Parität haben wie Omega, dass da dieses Matrix-Element verschwindet. Also deswegen kann Summe J auf Eigenzustände von H mit umgekehrter Parität, also konkret P gleich minus, beschränkt werden. Naja, und bevor wir weitermachen, eine Notation noch. 0, das ist nicht das Vakuum, sondern 0 soll jetzt bezeichnet den niedrigsten Zustand im Parität-Minus-Sektor. Also auch wieder, ohne dass es hier explizit nötig wäre für die Überlegungen, aber um euch die Quantenmechanik oder das, was ihr wisst, über einen harmonischen Oszillator in Erinnerung zu rufen. Also das ist halt gerade der erste angeregte Zustand. Des harmonischen Oszillators. Gut, und wenn wir jetzt angucken, den Limes Tau gegen unendlich von dem Ausdruck, wie man hier hingeschrieben haben, naja, dann überlebt halt in dieser Summe, also wie wir gerade diskutiert haben, erstens nur die negativen Paritätszustände und zweitens werden die alle exponentiell stark unterdrückt. Im Limes Tau gegen unendlich wird asymptotisch ein Term übrig bleiben, nämlich der, der die geringste Energiedifferenz hat, und die geringste Energiedifferenz hat halt der niedrigste Zustand im Paritätsminussektor zum Grundzustand. Also das heißt, Limes von dieser Zweipunktfunktion Omega x von Tau x von 0 Omega, das ist gerade Betrag von Omega x 0 zum Quadrat I hoch minus I 0 minus I Omega mal Tau. Okay, bisher, das war einfache Quantenmechanik und jetzt wollen wir endlich mal unser erzeugendes Funktional, wie es da unten noch steht, nutzbringend anwenden. Also diesen Ausdruck hier. Durch Ableiten von Z von J. Und was wir da machen müssen, haben wir uns ja das letzte Mal sehr ausführlich überlegt. Also Omega x von Tau x von 0 Omega, das ist gerade d Quadrat Z von J nach D J von Tau D J von 0. Das war an der Stelle J gleich 0. Gut, wenn wir das machen, dann hat es hier eine E-Funktion, die wird sich reproduzieren. Der Exponent kommt runter und wird nachdifferenziert. Ihr habt die Chance, entweder dieses J hier zu treffen oder dieses Jahr da hinten zu treffen. Und naja, was halt dann übrig bleibt, ist ein Integral, das andere verschwindet über die Funktionalableitung. Die zweite Ableitung, die hat entweder die Chance, das Gleiche nochmal zu machen, also auf die i-Funktion zu wirken und wieder sowas runterzuholen, aber das würde nichts bringen, denn j wird am Ende, wie ich es da nochmal hingeschrieben habe, auf 0 gesetzt. Also das heißt, alle j's, die müssen, zumindest die, die vor der i-Funktion stehen, die müssen verschwinden, sonst ist der gesamte Term 0. Also ihr habt nur eine Möglichkeit, ihr leitet die i-Funktion ab, dann bleibt halt ein Tau-Integral stehen und ein j stehen und mit der zweiten j-Ableitung müsst ihr dieses j treffen. Und wenn ihr das halt macht, dann habt ihr die i-Funktion reproduziert und ihr habt halt 1 durch 4 m Omega mal das, was halt da in der Mitte steht, also i hoch minus Omega Tau 1 minus Tau 2 stehen. Und wenn ihr dann am Ende j 0 setzt, dann verschwindet dieses z von j und naja, das, was übrig bleibt, ist gerade, das kann ich hier hinten hinschreiben, 1 durch 2 m Omega e hoch minus Omega mal Tau. Also ich denke, diese Funktionalableitungen, die hatte ich da ja auch in der ersten Übungsstunde da ein bisschen wiederholt. Also ich vermute, dass ihr das eigentlich sofort seht, dass das rauskommt. Gut, und jetzt ist es nicht mehr schwierig. Jetzt müssen wir nur noch einen Vergleich machen. Und der Vergleich sagt halt, ja, wir haben irgendein Matrix-Element, das kriegen wir zwar auch mitgeliefert, aber eigentlich interessiert es uns nicht besonders. Und wir haben einen exponentiellen Abfall in Tau. Und der exponentielle Abfall in Tau, das ist der interessante, der enthält die gesuchte Energiedifferenz. Und hier ist er offenbar minus Omega, das ist aber jeweils das gleiche Objekt, was wir berechnet haben. Also das heißt, der Vergleich liefert die Aussage I0 minus I Omega ist gleich klein Omega. Naja, und dieses Ergebnis, das kommt euch von der Quantenmechanik bekannt vor. Der Level Spacing beim harmonischen Oszillator ist halt gerade immer H quer Omega, oder in unserem Fall, wo wir H quer auf 1 setzen, ist es gerade Omega. Also es war eine sehr mühselige Art und Weise, eine kleine Information über den harmonischen Oszillator zu kriegen, nämlich wie weit liegen Grund- und erster angeregter Zustand auseinander, aber offensichtlich hat es funktioniert. Und wie schon gesagt, die eigentliche Bedeutung von diesem Formalismus kommt jetzt halt dann ab der nächsten Stunde, wenn wir Quantenfeldtheorie machen, denn wir müssen nichts anderes tun, als wie wir hier halt auch gemacht haben. Anstelle von x verwenden wir jetzt Operatoren, die unsere Hadronen erzeugen. Also wenn er zum Beispiel an ein Pion oder was denkt, dann würde man halt da u bar Gamma 5 d oder was für x hinschreiben und hier Ähnliches. Und dann würde man halt auch diese Zweipunktfunktion berechnen und dann würde halt die Differenz gerade der Pionmasse entsprechen. Also dieses da, das wäre halt dann die Bedeutung von NP. Oder wenn er irgendwie drei Quark-Operatoren, zwei Up-Quarks und einen Down-Quark entsprechend zusammensetzt, dann kriegt er halt da die Protonmasse. Und das ist so, man es denn lösen kann. Also meistens braucht man für solche Dinge dann die Gitter-Eich-Theorie oder numerische Verfahren. Das ist im Prinzip das, was zumindest Herr Philips und ich halt regelmäßig tun, solche Korrelations- oder Zweipunktfunktionen auszurechnen, um diesen exponentiellen Abfall zu extrahieren, was halt eine physikalische Aussage dann hat in der Quantenfeldtheorie. Gut, also Vorgehen entspricht Berechnung von Hadronmassen in QCD oder also auch Quantenfeldtheorie allgemein. rechne. Zwei-Punkt-Funktion eines geeigneten Operators. Also in dem Fall dann zusammengesetzt aus Quarks, Gluonen, der analog zur X angewendet auf Omega Energieeigenzustände aus einem durch Quantenzahlen ausgezeichneten Sektor anregt. Also zum Beispiel, wie wir das letzten Semester diskutiert haben, Isospin 1,5. Parität plus und Spin 1,5, dann hätte da gerade das Proton. Und Hadronmasse entspricht, wie wir es gerade eben hatten, dem exponentiellen Abfall. Also das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Konzept, was wir hier exemplarisch besprochen haben. Ich denke, in der Quantenfeldtheorie gibt es zwei Standarddinge, nämlich Zerfallsprozesse, die haben wir im letzten Semester in so einem Unterkapitel mal beredet, wie man die halt kriegt, über Elemente der S-Matrix, und es gibt halt Massen von gebundenen Zuständen. Und das Verfahren, wie man die kriegt, steht jetzt in gewisser Weise hier halt anhand der Quantenmechanik an der Tafel. Wobei wir irgendwann vielleicht in 2 Monaten nochmal so ein Unterkapitel über QCD einschieben, wo es sicher auch nochmal eine Übungsaufgabe gibt, die diesen allerletzten Punkt, den ich jetzt hingeschrieben habe, in Worten in 5 Zeilen, wo er da entsprechende Operatoren hinschreiben müsst und halt zumindest angeben, welche Korrelationsfunktionen welche Hadronmassen liefern. Gut, also jetzt haben wir im ersten Kapitel oder mit der Einführung der Pfadintegrale am Ende. Jetzt geht es mit Quantenfeldtheorie weiter, wobei der Übertrag dieser Pfadintegralsachen auf die Quantenfeldtheorie ist sehr geradlinig, also da muss man eigentlich wenig sagen. Wie schon im letzten Semester schauen wir uns hauptsächlich skalare Fälle an, weil man halt am einfachsten damit rechnen kann oder am kompaktesten die Sachen hinschreiben. Also Pfadintegral, Quantisierung skalarer Felder jetzt der nächste größere Punkt. Zur Erinnerung, das wisst ihr aber eigentlich, skalares Feld. Das beschreibt Teilchen mit Spin 0. Also, wenn ihr ans letzte Semester an Standardmodell zurückdenkt, wäre das Higgs-Teilchen das einzige fundamentale Skalare oder aber auch in effektiven Theorien könnt ihr damit Mesonen, zum Beispiel Pionen, mit Spin 0 beschreiben. Also das wäre die Anwendung von so einem skalaren Feld. Ja, vor allem nennen wir das wieder Phi. Gut, dann auch was, wo wir, glaube ich, beredet haben, wie wir einen kanonischen Formalismus eingeführt haben, dass ich eigentlich Feldtheorie und Quantenmechanik, zumindest wenn ich Quantenmechanik für viele Teilchen beschreibe, kaum unterscheiden. Und deswegen ist auch der Pfadintegralformalismus sehr ähnlich. Also Feldtheorie entspricht mechanischem System mit unendlich vielen Freiheitsgraden. Gut, und die Freiheitsgrade von so einem mechanischen Vielteilchensystem das wären halt x von t, aber mit einem Index j dran, wobei j jetzt verschiedene Teilchen beschreiben kann oder von mir aus verschiedene Raumrichtungen. Und wenn ich jetzt zur Feldtheorie übergehe, muss ich im Prinzip nur eine Umbenennung machen, also ein Wörterbuch einführen und den Kontinuumslimes bilden. Also Feldtheorie bedeutet, dass x in Phi umbenannt wird und der Index j, der ist jetzt nicht mehr diskret, sondern der ist kontinuierlich und wird zu einem räumlichen Argument. Und damit habe ich halt anstelle von einem xj von t, habe ich jetzt ein Phi von x, t. Also das Häufigste, wo es immer durcheinander geht, das ist gerade mit diesem x. Also da müsst ihr euch wirklich klar machen, dass in der Quantenmechanik x das Feld ist und t der Parameter, und in der Quantenfeldtheorie, da ist x nicht mehr das Feld, sondern da wird die Bedeutung radikal getauscht. Also das Feld wird selber zum Parameter und ihr habt halt dann ein Feld, das von vier Argumenten, nämlich von x und von t abhängt. Gut, was jetzt als nächstes kommt, ist im Prinzip nochmal eine Zusammenschrift der wesentlichen Ausdrücke, also Übergangsamplitude, dann Grundzustandserwartungswerte und erzeugende Funktionale. Im Prinzip ist das aber sehr, sehr einfach. Anstelle von dem x, was wir bisher halt immer verwendet haben, muss ich jetzt sorgfältig halt immer phi schreiben, und anstelle von dem Integral über t gibt es jetzt halt Integrale d hoch 4 x, was halt ein Raumzeitintegral ist. Sonst tut sich nicht wirklich viel. Ich denke, ja, wir haben eh nur noch 2 Minuten und es sind zu viele Gleichungen. Das eignet sich vielleicht in der nächsten Stunde ganz gut, als Wiederholung dann damit zu starten. Dann schönes Wochenende und bis Mittwoch. Thank you.